ARD.
Hallo zusammen, hier seid ihr richtig beim Plus-Minus-Podcast. Von uns bekommt ihr jede Woche eine kleine, aber feine Portion Wirtschaft, die euch weiterbringt. Und heute haben wir eine ganze Menge Fragen, die wir unbedingt klären müssen. Fast täglich gibt's neue Nachrichten über Drohnen, die irgendwas bei uns lahmlegen, ausspähen, an Flughäfen, wo plötzlich stundenlang keiner mehr starten und landen kann, oder ganz aktuell über einem Atomkraftwerk in Belgien. Was können oder was müssen wir dagegen tun? Sind wir dem einfach so ausgeliefert oder gibt's bei uns eine geile Technik, die uns weiterbringen kann? Ist ja auch so ein massiver wirtschaftlicher Faktor, muss man auch erstmal zugeben, ne? Wenn wir immer wieder plötzlich alles auf Null runterfahren müssen, nur weil da irgend so eine Drohne gesichtet worden ist. Und übrigens auch Wirtschaft, wie sieht's denn eigentlich mit Drohnen made in Germany aus? Ist ja auch wichtig, mal zu gucken, wie Deutschland so aufgestellt ist in Sachen Defense Tech. So heißt diese Art von Rüstungsbranche. All das ist unsere Agenda für heute. Ich bin Anna Planken und an meiner Seite ausnahmsweise nicht David Alf. Der kommt nächste Woche wieder, aber dafür haben wir uns den Mann ins Studio geholt, der sich bei uns am besten mit Rüstung und Raumfahrt auskennt und damit unser Fachmann ist, wenn es um Drohnen geht. Mein Kollege Stefan Liener vom Bayerischen Rundfunk. Hi Stefan.
Hi Anna, und ich hoffe, dass ich David würdig vertreten kann.
Also zumindest brauchen wir dringend heute dein Fachwissen, dein Geballtes, weil diese Nachrichten, die beschäftigen uns doch alle, ne? Man kann das irgendwie nicht so greifen und weiß jetzt nicht, müssen wir Angst haben, wenn da immer wieder neue Drohnen eigentlich überall in der EU auftauchen, plötzlich Flughäfen lahmgelegt werden, Leute gar nicht wegfliegen können oder ankommen. Ja, und immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Da frage ich natürlich, was ist das? Und was steckt dahinter?
Ja, nach dem, was man weiß, das waren vor allem Drohnen, wie man sie für ein paar hundert Euro im Laden oder im Internet kaufen kann. Also auch du oder auch ich.
Krass.
Aber ja, das ist wirklich krass. Aber auch die können fliegen, bekanntlich. Und die haben Kameras, die man auch für Spionage nutzen kann. Das ist mal das eine. Und dann ist natürlich noch die grundsätzliche Gefahr an dem Flughafen, nämlich für den Luftverkehr. So ein Batterieblock, der ist ja sehr eng und sehr dicht an Material. Und wenn der beim Start auf ein Flugzeug trifft, da ist so ein Airbus oder auch eine Boeing ungefähr 300 Stundenkilometer schnell, dann kann das katastrophale Folgen haben. Egal, ob man jetzt das Cockpit trifft, das Cockpitfenster oder auch ein Triebwerk, weil so eine Batterie, weiß man, die kann im Extremfall auch explodieren. Und das wäre natürlich extrem unschön, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Und krass, das muss dann jetzt ja noch nicht mal irgendein anderer Geheimdienst sein, der die schickt. Wenn ich dich richtig verstehe, ist jede Drohne, die ich im Supermarkt oder im Baumarkt kaufe, potenziell so super gefährlich für einen Flughafen.
Ganz genau, auf jeden Fall. Also, und man weiß eben nicht zu 100%, ob alle diese Fälle, die jetzt berichtet wurden, ob da Spionage dahinter steckt oder Sabotage oder einfach Unvorsichtigkeit, also dass man vielleicht überhaupt nicht abschätzen kann, was so eine Drohne ausrichten kann. Aber das ist dem Flugzeug, das so eine Drohne trifft oder das von so einer Drohne getroffen wird, herzlich egal, ob das jetzt ein russischer Spion war oder ein unvorsichtiger Familienvater.
Aber es ist ja schon irgendwie krass, dass also früher gab es ja das gar nicht so häufig. Also da hat man mal einzeln von Drohnen gehört. Dass das jetzt so massiv ist, klingt aber schon irgendwie, als ob das jetzt nicht viele verrückte Familienväter wären, die da ja plötzlich mit ihren Drohnen fliegen gehen.
Nee, das ist auch die eindeutige Einschätzung der Geheimdienste, nicht nur hier in Deutschland, sondern eigentlich in all den NATO-Staaten, die die Ukraine unterstützen, dass sich dort die Vorfälle gehäuft haben und in anderen Ländern, die zwar auch vielleicht in der NATO sind, aber die Ukraine deutlich weniger unterstützen und deutlich russlandfreundlicher sind, wie die Slowakei, da gibt es solche Vorfälle kaum. Also da kann man eindeutig schon einen Zusammenhang erkennen.
Okay, wenn wir jetzt so auf Drohnen gucken, du hast gerade die Ukraine schon angesprochen, ne? Das sind ja auch nochmal andere Drohnen, die da immer benutzt werden. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine ganze Batterie an unterschiedlichen Drohnen. Kannst du uns da mal so einen Überblick geben?
Ja, also Drohne ist definitiv nicht gleich Drohne. Das reicht von, du hast gerade die Batterie angesprochen, also von so einer ja Mignon-Zellen großen Drohne oder so groß wie ein größerer USB-Stick. Die kennt man zum Beispiel, die werden zu Hunderten eingesetzt für Drohnenshows, also wo man was an den Himmel malen kann. Und das geht dann über die Hobby-Drohnen, die so groß sind, ja, vielleicht 50 auf 50 Zentimeter oder einen Meter auf einen Meter, bis hin zu ganz großen Trümmern, die so groß sind wie ein Airbus-Flugzeug mit einer Spannweite von 40 Metern. Da gibt es das Modell Global Hawk aus den USA. Das kann auch mehr als 24 Stunden in der Luft bleiben, fliegt höher als jedes Verkehrsflugzeug. Das wollte übrigens die Bundeswehr auch mal kaufen. Hieß dann Eurohawk, ist aber gescheitert, weil es in Europa, in Deutschland nicht zulassungsfähig war. Das hat man erkannt, nachdem man 1 Milliarde in das Projekt versenkt hatte. Und dann hat man gesagt, das hat ja keinen Piloten an Bord, ist aber riesig. Kann das überhaupt ausweichen, wenn dem ein anderes Flugzeug begegnet? Und da ging es um wenige Kilometer zwischen dem Flughafen Rostock und der Ostsee, wo die vor allem geflogen wäre. Mhm. Aus heutiger Sicht natürlich völlig unvorstellbar.
Okay, aber lass uns über die Bundeswehr vielleicht später nochmal sprechen, inwieweit die Drohnen auch kauft, einsetzt, sonst wie benutzen kann. Wenn ich jetzt erstmal auf uns als Fluggäste gucke, ne, so diese Flughäfen, ist es überhaupt möglich, dass wir diesem Spuk ein Ende setzen und sagen, nee, also das lassen wir jetzt nicht mehr machen mit unseren Flughäfen. Können wir die irgendwie schützen?
Ja, das ist eine reine Frage des Geldes. Hätte man auch vor 10 Jahren schon machen können, aber da hat man die Dringlichkeit einfach nicht erkannt. Und das, was Pilotenverbände gesagt haben, ignoriert als, ja, die jammern doch immer. Aber das geht. Also es gibt auch deutsche Hersteller, die entsprechende Technologie längst anbieten und vor allem ins Ausland verkaufen, bizarrerweise. Man muss halt schon Geld in die Hand nehmen. Also das kostet...
Was reden wir denn da?
Ja, so ab 10 Millionen aufwärts ungefähr für einen kleinen Flughafen wie jetzt hier bei uns in Bayern Memmingen. In München kostet es dann wahrscheinlich 30, 40, 50 Millionen oder auch in Frankfurt. Aber da braucht man halt Sensoren, also jetzt mal einfach gesagt Kameras, Radarsysteme, auch Mikrofone oder sogenannte Funkpeilsender. Dann braucht man eine Kontrollstelle, wo all diese Daten, die reinkommen, KI-mäßig verarbeitet werden. Denn solche Sensoren, die stellen natürlich auch fest, ups, da ist was in der Luft. Und dann sagt ein anderer Sensor, ist aber ein Vogel, keine Drohne. Und dann braucht man natürlich Leute, die entscheiden können und dürfen, wie reagiert man drauf? Und diese Technologie, das alles vernetzt, wie gesagt, 10 bis 50 Millionen.
Aber, also, das ist das Negative. Positiv ist, wir hätten es und wir würden sowas in Deutschland auch entwickeln oder haben es schon entwickelt?
Ja, gibt's alles. Also da gibt's sogar mehrere Wettbewerber. Ich war vor kurzem bei einer Präsentation von Hensoldt. Das ist ein großes Unternehmen, das vor allem für seine Radaranlagen bekannt ist. Die haben das vernetzt, was sie herstellen, mit der Technologie anderer Anbieter und haben damit zum Beispiel den G7-Gipfel vor ein paar Jahren geschützt oder auch Stadien rund um die Fußball-EM. Also das gibt es, aber in Deutschland bis jetzt nicht flächendeckend angeschafft.
Okay, wir nehmen erstmal positiv mit. Man kann sich mit deutscher Technik auch gegen Drohnen aller Art dann irgendwie schützen. Nur mal kurz so seitmäßig gefragt, wird dann diese Drohne gestört und die stürzt dann von alleine ab oder wird denn da irgendwas noch abgeschossen oder mit irgendwelchen Netzen eingefangen? Wie läuft das?
Ja, das gibt's alles. Alles, was du gesagt hast, gibt's. Das sind die sogenannten Softkill-Varianten. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Computerspiel an. Mhm. Das ist alles, was im Prinzip bedeutet, dass man jetzt unten vielleicht nicht ein Maschinengewehr oder eine Kanone hat und das Ding wirklich abschießt, was der Begriff impliziert, sondern das sind alles die Methoden, wo man so eine Drohne möglichst sanft zu Boden bringt. Es gibt Störsender, wo man sehr gezielt die Verbindung der Drohne zu ihrem Piloten, der irgendwo am Boden ist, unterbrechen kann. Und dann geht die Drohne entweder zu Boden oder sie fliegt dahin zurück, wo sie gestartet ist. Dann kann man sie auch verfolgen. Es gibt RAM-Drohnen, die genau das machen, was der Name sagt. Und es gibt wirklich so Netzwerfer, die sehen entweder am Boden so aus wie so Stinger-Raketen oder Panzerfäuste. Mhm. Da fliegt aber dann halt keine Granate raus, sondern ein Netz. Also sieht ein bisschen eigenwillig aus, sieht auch ein bisschen drollig aus, aber es funktioniert. Ich habe mir da schon Tests wirklich live angeguckt. Und dann jetzt auch anekdotisch, die Niederländer zum Beispiel, die haben eine Weile draufgesetzt, die Veranstaltungen ihres Königshauses mit Adlern zu schützen. Mhm. Da standen dann wirklich so Falkner von der Polizei oder vom Militär auf den Dächern und hatten
echte Vögel, Leute mit echten Vögeln.
Ja, okay. Der echte Adler, also der auch wirklich ja grimmig und konsequent aussieht. Und für den sind so kleinere Drohnen ja sowas wie seine natürliche Beute, also so ein Vogel. Und für den ist das jetzt auch ein Spaß, sowas abzufangen, haben dann Biologen gesagt. Und war auch nie eine Gefahr für den Adler, weil diese Propeller von den Drohnen, das sind ja in der Regel kleine Plastikteile. Hm. Und wenn man jemals die Klaue von so einem Adler gesehen hat, dann weiß man, da will ich schon mal nicht mit meinem Oberarm reinkommen. Und so ein kleiner Plastikpropeller ist überhaupt kein Problem für die.
Okay, das ist schon mal gut. Also nachdem wir eigentlich gestartet sind in diesem Podcast mit, oh Gott, was kann man da machen, höre ich, es gibt ganz viele Sachen und ich merke schon so einen positiven Vibe von dir, auch für so einen Wirtschaftspodcast. Wir haben da was entwickelt in Deutschland. Also es gibt auch sozusagen Profit, den wir schlagen können oder Leute, die profitieren und auch von den Drohnen. Ne? Also es gibt ja nicht nur diese bösen Drohnen, die alles lahmlegen oder ausspionieren, sondern da gibt es ja auch noch mehr, was Drohnen können. Wie können die auch jetzt wirtschaftlich gesehen uns nach vorne bringen?
Genau, also lassen wir jetzt mal die ganzen Hobby-Drohnen weg. Es gibt schon jetzt wirklich Dutzende von Beispielen, wo Drohnen Dinge tun, die sie entweder besser oder auch billiger können, als zum Beispiel ein Hubschrauber mit einem Piloten an Bord. Also grundsätzlich kann man sagen, all das, was entweder wahnsinnig eintönig ist, so wie in der Fabrik ja auch, oder all das, was vielleicht zu gefährlich ist für den Menschen, das können Drohnen sehr, sehr gut erledigen. Und ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel nur mal das Abfliegen von irgendwelchen Überlandleitungen. Die müssen ja regelmäßig gecheckt werden. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Job, den man als Hubschrauberpilot haben kann. Und gleichzeitig,
aber wichtig.
Genau, und gleichzeitig muss man tierisch aufpassen, dass man nicht zu nah an die Leitungen kommt, weil potenziell gefährlich. Oder die Kontrolle von Windparks in der Nordsee ist wahnsinnig komplex mit dem Hubschrauber, weil man muss ja ständig die irren Windverhältnisse auf hoher See, gerade in der Nordsee, ausgleichen als Pilot. Und dann muss da noch jemand die Kamera oder die anderen Sensoren bedienen. Eine Drohne, die hat eine KI an Bord, die kann den Wind ausgleichen. Also da sprechen wir jetzt wohlgemerkt nicht von so einer 500-Gramm-Drohne, die würde natürlich wild durch die Gegend geworfen vom Wind, aber eine wirklich solide Profi-Drohne, die kann das. Das sind mal so Jobs, die einfach eintönig sind. Und dann gibt es die gefährlichen.
Auch? Okay, und die gefährlich?
Ja, das ist zum Beispiel Waldbrandbekämpfung. Also da ist es ja auch so, du fliegst irgendwo hin mit deinem Hubschrauber, jetzt mal ganz flapsig gesagt, und hast 2 oder 3 Tonnen oder vielleicht auch 500 Kilo Wasser an deinem Hubschrauber hängen. Das ist schon mal irre, weil das sind so Tanks, die baumeln dann drunter. Also der Pilot ist sehr darauf konzentriert, seinen Hubschrauber überhaupt mal in der Luft zu halten. Mhm. Dann kommt er in die Nähe des Brandes, kann aber nicht direkt hinfliegen, was viel zu gefährlich ist, weil es raucht und weil die Hitze möglicherweise so einen kleinen Wirbelsturm erzeugt. Das heißt, er kann sich nur annähern und das Wasser so auf gut Glück, jetzt mal überspitzt gesagt, abwerfen. Mhm. Da würden natürlich Feuerwehren und die Bundeswehr, die sowas macht, was ganz anderes sagen. Aber de facto ist es so. Und mit einer Drohne kannst du halt sehr viel präziser ran, kannst mit vielleicht einer Infrarotkamera an Bord schon mal schauen, wo ist denn wirklich der Brandherd, und wirfst das ab. Und hier in Bayern gibt's an der Hochschule München gerade ein Projekt, wo man zum Beispiel die Feuerwehrschule mit eingebunden hat, Drohnenhersteller, wo man versucht, mit KI ganze Drohnenkolonnen zu erziehen, wo eine Drohne vorausfliegt, die wirft Wasser ab. Die nächste Drohne schaut mal, wie nah ist denn dieses Wasser an den Brandherd gekommen und was kann ich besser machen? Mhm. Und jede Drohne, die dann nachfolgt, macht das ein Stückchen besser. Und irgendwann landet man vielleicht zu 90-95% mit dem Wasser, das man abwirft, genau da, wo es hin soll. Und das auch bei Nacht, was bei Piloten, menschlichen Piloten, zu gefährlich wäre und rund um die Uhr. Und normale Piloten müssen ja irgendwann auch Pause machen, Drohnen nicht.
Das hört sich faszinierend an, ne, was da möglich ist. Und die Frage ist dann ja immer, wer denkt sich das aus und wer produziert das dann nachher und verkauft das am besten ja in die ganze Welt, weil das die beste neue Technik ist.
Ja, also das sind viele, viele Startups, die es hier in Deutschland gibt. Da ballen sich viele auch im Großraum München. Das liegt einfach daran, dass Bayern schon seit Jahrzehnten auf Luft- und Raumfahrttechnologie einen ganz großen Fokus hat, da viel Geld auch in die Ausbildung, in die Universitäten, in Lehrstühle und Forschungsinstitute investiert hat. Und jetzt erntet man so ein bisschen das, was vor Jahren und Jahrzehnten gesät wurde. Also das sind Firmen, da gibt's eine, die heißt Veridian, die ist zum Beispiel an diesem gerade genannten Feuerlöschprojekt beteiligt. Aber die entwickelt zum Beispiel auch eine Drohne, die ist so eine Art fliegender Krankentransporter. Erstmal jetzt militärisch gedacht, aber vielleicht auch zivil irgendwann mal denkbar. Und dann gibt's Firmen wie Quantum Systems. Die sind jetzt vor allem bekannt, weil sie Überwachungsdrohnen auch in die Ukraine liefern. Aber die haben angefangen mit Drohnen für Bauern, die über ihre Felder überwachen können. Also wo sähe ich am besten? Wo ist der Boden feuchter als an anderen Stellen? Die haben ihre Drohnen nach Indien verkauft. Da hat Indien gesagt, hey, unsere Landkarten stammen alle noch aus der britischen Kolonialzeit. Mhm. Und es gibt immer Streitigkeiten zwischen Kleinbauern, Großbauern. Wo laufen eigentlich die Grenzen? Und jetzt kaufen wir da mal 100 Drohnen in Bayern. Aus Indien, wohlgemerkt, kam diese Order aus dem fernen Bayern, weil es niemanden gibt, weder die Israelis noch die Amerikaner noch die Chinesen noch Singapur, also andere Hightech-Nationen, die was Vergleichbares haben. Also es gibt schon deutsche Firmen, die da sehr, sehr gut unterwegs sind.
Das ist super, ne? Weil das hört sich wirklich mal so mutmachend an. Da suchen wir immer im Plus-Minus-Podcast auch nach solchen Momenten, in denen wir merken, hey, da ist das Land wieder so in Schuss und so auf Zack, dass wir da richtig stolz drauf sein können und auch übrigens unsere Hoffnung reinsetzen können, dass da wirtschaftlich was rausgezogen werden kann. Wirtschaftliches Wachstum zum Beispiel. Würdest du sagen, wir sind da tatsächlich, was Drohnen angeht, im Top-Ranking ganz oben weltweit?
Also wir spielen zumindest ganz weit in der Spitze mit. Da stehen jetzt mal neben Deutschland natürlich die USA, die vor allem ihre sehr, sehr großen Drohnen haben und da eigentlich weltweit nahezu konkurrenzlos sind mit sowas wie dem Global Hawk, der eben so groß ist wie ein Airbus. Mhm. Dann die Israelis sind da auch sehr weit vorne dabei. Und die Ukraine, die macht das natürlich aus der Not geboren. Die muss unter Hochdruck ständig ausgleichen mit solchen Hightech-Lösungen, dass sie personell und materiell eigentlich den Russen weit unterlegen ist. Also auf jeden ukrainischen Soldaten kommen einige russische Soldaten, auf jeden ukrainischen Panzer einige russische Panzer. Das heißt, die versuchen das durch Hightech auszugleichen und aber auch mit deutscher Technologie, weil auch sehr viele Drohnen aus Deutschland in der Ukraine im Einsatz sind. Und die deutschen Hersteller, die sagen wiederum, wir lernen auch davon. Also im Vergleich zu einem Auto oder zu einem herkömmlichen Panzer, um jetzt bei der Militärtechnik zu bleiben, da ändert sich die Technologie über Jahre oft nicht. Und der Chef von Quantum Systems, haben wir gerade schon angesprochen, Florian Seibel, der hat mir gesagt, unsere Drohnen sind eigentlich alle 8 bis 12 Wochen, also 2 bis 3 Monate, völlig neue Produkte.
Ach komm, das heißt, die sind schon veraltet, wenn ich sie gerade bestellt habe. Dann bestelle ich schon wieder den Next-Generation-Typ oder was?
Genau, da wird dann zumindest die Software komplett erneuert. Das kannst du dir vorstellen wie bei deinem Laptop oder bei deinem Mobiltelefon. Also wenn du ein iPhone hast, da kommt halt dann irgendwann Software, was weiß ich, xxx.4.1 ist jetzt verfügbar. Mhm. Und da sind folgende Features drin und genauso ist es bei Drohnen. Also da kannst du einen sogenannten Over-the-Air-Update machen.
Okay, du hast gerade schon diesen Bereich Defense Tech angesprochen, ne? Deutschland und Quantum hast du auch genannt. Ist es diese Firma, über die wir gelesen haben, die letzte Zeit, das absolute Unicorn, also die Top-Top-Firma, die eigentlich alle, die mit dem Thema zu tun haben, in der Welt kennen?
Da gibt es zwei. Das ist zum einen Quantum und das ist dann auch noch Helsing. Und der Name Helsing hat nicht zufällig mit dem Vampirjäger aus Dracula zu tun. Das sind beides Firmen aus dem Großraum München. Und man muss auch sagen, die mögen sich nicht besonders, weil die konkurrieren genau um dieselben Kunden mit Drohnen. Beide sind sogenannte Unicorns, werden also am Finanzmarkt mit mehr als 1 Milliarde bewertet. Und beide liefern Drohnen, aber auch Software, die diese Drohnen steuert. Also das sind sehr, sehr starke KI-Player, künstliche Intelligenz. Und da ist ja Deutschland bekanntlich oder gilt zumindest in der breiten Öffentlichkeit nicht als die führende KI-Nation. Aber in dem Bereich, da sind die sehr, sehr stark unterwegs.
Okay, und dann wäre es doch eigentlich nur folgerichtig, wenn wir schon so geniale Startups aus Bayern haben, die Drohnen in die ganze Welt liefern und auch alle möglichen anderen aus der Welt ausstechen, weil sie so gut mit der Technik umgehen, dass wir selber ja uns auch da bedienen und versorgen lassen. Jetzt denke ich mal, weil du vorhin gesagt hast, nach 8 Wochen schon veraltet, an das schöne deutsche Wort Beschaffungswesen bei der Bundeswehr. Wie passt denn das zusammen? Können wir davon auch vielleicht in unserer Bundeswehr profitieren, weil wir diese tollen Sachen entwickeln, kriegen die möglichst schnell Zugriff?
bedingt, will ich jetzt mal diplomatisch sagen. Also da treffen jetzt natürlich zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. Eine Bundeswehr-Beschaffungsbürokratie, die über Jahrzehnte gelernt hat, nach dem Ende des Kalten Krieges, man hat Zeit und Gründlichkeit geht über alles. Und jedes I-Pünktchen muss sitzen und jedes Formular muss in dreifacher Ausfertigung auf 100 Seiten korrekt ausgefüllt sein. Das ist das eine. Und dann kommen da Startups, die sagen, hey, alle 4, alle 8, alle 12 Wochen haben wir de facto eigentlich ein neues Produkt. Und da müssen jetzt beide Seiten lernen, aufeinander zuzugehen. Beide Seiten sagen auch, also egal, ob man mit den Softwareleuten spricht, also auch mit der Bundeswehr, ja, wir nähern uns da allmählich an, aber die Bundeswehr ist nun mal eine große Behörde und in der Bundeswehr sitzen eben auch sehr, sehr viele Offiziere aus einer Generation, die in schwerem Gerät denkt. Also die denkt, wir brauchen Panzer, wir brauchen also Kampfflugzeuge.
Du meinst, sie können mit Drohnen nicht so viel anfangen?
Da setzt jetzt gerade ein Lernprozess ein, weil die Drohnen, die die Bundeswehr hatte im Afghanistan-Einsatz, das waren Einzelstücke. Also da reden wir von
riesigen Aufklärungsdrohnen, ne?
Ja, so mittelgroße. Dann hat man mittelgroße auch geleast in Israel und hatte so ganz kleine, die teilweise wie so ein Papierflieger, also per Handabwurf gestartet wurden. Aber da hatte man ein paar Dutzend und jetzt nicht Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende, wie sie in der Ukraine unterwegs sind. Und das jetzt zu lernen, das hinzukriegen, dass die Bundeswehr auch umdenkt und sagt, ja, wir brauchen Gerät, das vielleicht auch nicht perfekt ist im Moment, sondern dass während wir es bestellen, zu Ende entwickelt wird. Das ist ein Prozess, das wird noch eine Weile dauern.
Ja, und wenn du so viele schon ansprichst, dann denke ich zum Beispiel an Ursula von der Leyen, die immer wieder gesagt hat für die EU, wir müssen uns jetzt irgendwie schützen mit so einer Art Drohnenwall, ne? In der EU und auch in der NATO wurde immer wieder davon gesprochen. Kannst du uns das mal erklären, wie das aussehen würde? Also wir können ja jetzt nicht so einen Vorhang aus Drohnen Richtung Osten hochziehen, oder ist genau das der Gedanke?
Nee, der Gedanke ist, dass man Drohnen auf Vorrat hat. Also dass man im Prinzip Zehntausende von Drohnen, zum Beispiel in Litauen, in Polen, in Estland, in Lettland, vielleicht auch in Finnland, also genau in den Ländern, die an Russland grenzen, einlagert. Und da gehen jetzt die Meinungen aber sehr, sehr weit auseinander. Die einen, Helsing, sagen, ja, ist super und man kann die einlagern und dann bei Bedarf einfach mit diesen Updates over the air, wie ein iPhone oder wie ein modernes Auto, auf neuesten Stand bringen. Bei Quantum Systems, da sagt man, nee, das ist keine so gute Idee, weil ja auch die Hardware zum Teil deutlich besser wird. Also die Kameras an Bord, die Prozessoren und all das. Und eigentlich wäre es sehr, sehr viel sinnvoller, die Drohnen nicht auf Vorrat zu bauen, sondern die Industrie auf Vorrat sozusagen vorzuhalten. Also eine Drohnenfabrik aufzubauen, die im Normalbetrieb vielleicht 10, 20, 50 Drohnen pro Woche baut, aber dann, wenn es ernst wird, auch der Ukraine-Krieg hat sich ja über Monate angedeutet, auch wenn es im Westen keiner sehen wollte, dass man dann praktisch so die ganze Wucht der deutschen Industrie, weil die kann ja Masse, also Autos in Millionen Stückzahl bauen, anwirft, um dann mit Hochdruck Drohnen auf dem neuesten Stand zu Hunderttausenden zu produzieren. Das sind jetzt die zwei Herangehensweisen an den sogenannten Drohnenwall. Der bedeutet, man hat im Ernstfall 10 oder Hunderttausende Drohnen, aber wie man es macht, also Vorratshaltung oder Industrievorbereitung, da scheiden sich im Moment die Geister, da gibt es auch noch keine Lösung.
Naja, aber ist schon spannend, ne? Das lässt uns hier in Deutschland dann natürlich aufhorchen, ne? Weil gerade wenn du sagst, die Autoindustrie, ne, ist so Vorbild für Masse, die hat ja im Moment massiv Probleme, weil gar nicht mehr so viel Masse an Auto gebraucht wird. Auch was die Teile angeht, ne? Wenn man jetzt so E-Autos und Verbrenner miteinander vergleicht, ist es dann vielleicht sogar eine Chance? Also könnte man theoretisch die Autoindustrie so umstellen, dass sie sagen, ja gut, dann in Krisenzeiten produzieren wir einfach mal ein paar Drohnen?
Also vor allem die Zulieferindustrie. Und da gibt es ja im Moment eine regelrechte Fluchtbewegung von vielen Unternehmen weg von den Autokunden hin zu Kunden aus der Luft- und Raumfahrt oder auch der Rüstung. Und eigentlich passt das ja auch gut zusammen. Weil man muss sehen, sogar die Autoindustrie könnte ja profitieren. Denn worauf kommt es denn bei einem Auto an heutzutage, also bei einem E-Auto? Was sind die Zukunftsthemen? Das ist das Thema Batterie, Also wo es darum geht, wie speichere ich möglichst viel Energie auf möglichst kleinem Raum. Das ist eine gute Batterie, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Und das ist auch genau das, was eine gute Drohne ausmacht. Also möglichst weit und lange und hoch fliegen mit möglichst wenig Gewicht an Bord. Mhm. Das ist vor allem, das Gewicht ist ja in der Luftfahrt noch viel wichtiger als im Automobilbau. Und das Zweite ist, so eine Drohne, so eine moderne Drohne, gerade eine militärische, die ist ja auch sehr KI-gesteuert zum Teil unterwegs. Die sucht sich ihren Weg selber, dann kann sie nämlich nicht vom Gegner gestört werden. Oder sie erkennt auf dem Boden wie ein Mensch, der aus dem Fenster schaut im Flugzeug, ah, da ist Hügel XY oder jetzt in meiner Heimat, ah, da ist die Frauenbergkapelle, dann muss das da drunten im Tal Eichstätt sein. Mhm. Das macht eine Drohne natürlich sehr viel schneller und das ist ja auch sowas. Autonomes Fahren. Ganz genau, ja, genau.
Sei nur mein Gedanke. Autonomes Fahren, absolut.
Hey, das ist, weiche Lies ein Gedanke, würde
ja,
ich mal sagen.
Natürlich. Ja, natürlich. Aber ehrlich, du meinst, dass wenn die Drohnentechnologie oder die Drohnenbranche zusammenarbeitet mit der Autoindustrie, dass das dann Win-Win wird?
Also es kann zumindest mal nicht schaden, weil wo sind die Deutschen momentan noch nicht eben führend im Automobilbau? Das sind genau diese Themen. Batterie, das ist fest in chinesischer Hand, auch wenn es Versuche gibt, zum Beispiel von BMW dagegen zu steuern. Und Autonomie, da ist China, gerade was auch die Zulassungsbedingungen angeht, sehr, sehr viel weiter als wir. Und jetzt könnte man so ein bisschen gegensteuern mit eben Technologie, die nicht genuin aus der Autoindustrie kommt, die man aber adaptiert. Und das hat es ja in der Geschichte schon mehrfach gegeben, dass große technische Revolutionen vom Militär angestoßen wurden und dann in den Zivilbereich wanderten und dann auch technologische Vorherrschaft gesichert haben. Weil, das hat übrigens der Gründer von Helsing gesagt, auch das müssen wir erstmal lernen, wir sind ja immer damit aufgewachsen, du, ich, eigentlich alle, dass der Westen dem Rest der Welt technologisch überlegen war. Und das wird jetzt gerade zum Beispiel von den Chinesen in Frage gestellt. Und mit solchen Technologien, wenn man das schafft, das aus diesem Labor, aus diesem Militärbereich so vorurteilsfrei wie möglich in die zivile Industrie zu bringen, gerade in den Autobereich, das wäre echt eine Chance für den Standort Deutschland, da wieder deutlich an Schwung zu gewinnen.
Toll, das ist ein schönes Schlusswort. Sowas mag ich, wenn wir unseren Plus-Minus-Podcast nicht nur mit einem Happen Wirtschaft, die euch weiterbringt, versehen, sondern auch noch mit so einem Häppchen Zuversicht, dass es vielleicht eine super Lösung geben kann. Stefan Liener, Dankeschön, unser Rüstungs- und Raumfahrtexperte zum Thema Drohnen. Die Gefahren, was wir dagegen aber auch tun können und das dicke Geschäft, was vielleicht lockt. Danke, dass du Zeit hattest.
Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Super und danke euch allen fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Lust habt, mehr spannende Wirtschaftsthemen auf die Ohren zu bekommen, dann abonniert uns doch einfach der Plus-Minus-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und schreibt uns Kommentare, Fragen oder Kritik, Wünsche. Ihr könnt auch gerne sagen, ah, das mit den Drohnen war spannend, aber nächstes Mal möchte ich gerne zu dem und dem Bereich was hören. Wir gucken uns das an. plus-podcast@ard.de wäre unsere Mailadresse für euch und eure Wünsche. Und ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Dann sagen wir noch Danke an dieser Stelle, natürlich an Stefan Liener und natürlich auch an die Redakteurin, die diese Folge betreut hat. Das ist Tamara Land. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao. Und natürlich haben wir wie immer auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir würden sagen, wenn ihr euch jetzt für Drohnen interessiert habt, dann ist auch der Podcast Streitkräfte und Strategien was für euch. Dort findet ihr Infos und Einordnungen zum Krieg in der Ukraine. Die Hosts sprechen mit ARD-Reporterinnen und Reportern in der Ukraine und in Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Wie lange hält denn der Frieden an der russischen Grenze zu anderen Ländern? Und wo ist zum Beispiel Europa bereits von einem hybriden Krieg, wie das heißt, betroffen? Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen geben im Podcast Antworten darauf und ihr findet alles in der ARD-Audiothek.